Heute eine Special-Folge mit dem lieben Johannes von Mammut auf einem Event in München. Fragen sind wie zum Beispiel, wie definiert der liebe Johannes eine Customer-Data-Plattform? Was sind Themen, die er am Anfang angegangen ist? Was würde er anderen Leuten raten, wenn man eine Customer-Data-Plattform einführt? Und war aus seiner Sicht das ganze Thema Einführung einer Customer-Data-Plattform wirklich erfolgreich? Das sind Fragen, die ich in der heutigen Folge mit dem lieben Johannes beantworten würde. Ansonsten, kleiner Hinweis nochmal an meiner Stelle, meine Podcast-Crew, die podcastpiraten.de, haben mir jetzt hierbei geholfen, das Beste aus dem Equipment rauszuholen und die Folge ordentlich zu schneiden. Und von daher freuen wir uns. Vielen, vielen Dank. Hier ist ab und zu mal die Tür aufgegangen und wir hoffen, dass es nicht zu arg euch beeinträchtigt beim Hören. Vielen, vielen Dank.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze heute bei einer Spezialfolge mit dem lieben Johannes von Mammut hier im wunderschönen München. Das ist sozusagen das Vorwort. Und wenn es ein bisschen lauter sein sollte, wir sind nach einem Event in ein Separé gegangen und unterhalten uns jetzt hier wirklich fast romantisch bei dem schönen Sonnenuntergang zum Thema Daten. Das ist sozusagen meine Anfangsrede. Johannes, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest. Und dann tauchen wir in eine schöne Data-Folge.
Ja, sehr gerne. Danke, Jonas. Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Teamlead Consumer Engagement and Loyalty bei Mammut, dem Schweizer Bergsportartikelhersteller. Was heißt das genau? Das heißt, mein Team und ich, wir beschäftigen uns eigentlich mit CRM, E-Mail-Marketing, Loyalty-Management, also auch Kundenbindungsprogramme und so weiter. Persönlich bin ich ein Vater von zwei Söhnen, verbringe selber total viel Zeit und gerne in den Bergen, gehen gerne wandern. Ich persönlich kletter extrem gerne. Das ist so mein Hobby, sage ich mal. Und freue mich, heute hier zu sein.
Ja, schön. Auch eine besondere Situation, weil ich glaube, die Besonderheit ist, wir sitzen hier ganz gemütlich. Vielleicht kann man auch nochmal so ein Bild als Thumbnail reinnehmen auf so schwarzen Couchmöbeln und können hier wirklich schön über München drüber schauen. Also so viel jetzt zum Thema sozusagen mal die Hörer und Hörerinnen neidisch machen. Johannes, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du schon etwas länger bei Mammut arbeitest. Kannst du uns mal so ein bisschen auf die Reise nehmen, was du vorgefunden hast, als du bei Mammut gestartet hast und als was? Und so ein bisschen, wo steht ihr gerade?
Ja, sehr gern. Ich bin seit 8 Jahren eigentlich bei Mammut, habe ursprünglich den Einstieg bei Mammut über ein Praktikum im E-Commerce-Team gefunden. Ich glaube, in den 8 Jahren ist unglaublich viel passiert. Es war wirklich spannend, diesen ganzen Weg mitzuverfolgen und bin auch beruflich und persönlich stark gewachsen dort, habe viel Erfahrung sammeln dürfen, immer mehr Verantwortung übernehmen können. Erst im Bereich E-Commerce, so ein bisschen Webseite, Online-Publishing und so weiter, dann mehr und mehr den Bereich E-Mail-Marketing übernommen und dort viel gelernt und jetzt so nach und nach immer mehr auch ein Team aufbauen können, also auch in dem Bereich Erfahrung gesammelt. Was mega cool ist, und dann zusammen mit meinem Team verantworten wir jetzt den ganzen Bereich eben CRM und Loyalty Management. Und damals, als ich angefangen habe bei Mammut, haben wir gerade den ersten Online-Shop aufgemacht. Also wirklich global. Vorher gab es nur eine Webseite, du konntest keine Mammut-Produkte
kaufen. So Branding-Webseite.
Ja, genau, Branding-Webseite. Ist heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, oder? Nee. Also seitdem total spannende Entwicklung. Mittlerweile ist natürlich der ganze Bereich D2C auch extrem wichtig für uns als Brand geworden. Einfach, damit wir die Kunden besser verstehen können, auch selber viel näher am Markt sind. Ich glaube, das ist so das, was die meisten Marken, die diese, also viele Marken haben, glaube ich, diese Entwicklung auch durchgemacht und auch willentlich durchgemacht. Dieser ganze Bereich B2B, der ist noch immer da, der wird auch immer noch sehr, sehr wichtig sein für uns.
Also über Händler verkauft sozusagen, genau.
Ja. Genau, ja, über Händler zu verkaufen. Wir haben auch so ein paar eigene stationäre Geschäfte und natürlich dann ist der ganze Bereich Online-Shop, E-Commerce extrem gewachsen. Marketplaces haben wir mittlerweile auch. Auf den ganzen bekannten Plattformen sind wir eigentlich selber vertreten. Ja, da ist viel passiert in letzter Zeit.
Mhm. Der wichtigste Punkt ist ja eigentlich, dass wenn man sich von B2B to B2C so ein bisschen hinentwickelt oder D2C, ist ja so da die Situation, dass man oder dass man als Marke viel mehr mit Daten zu tun hat und plötzlich den Kunden auch erkennt. Das ist ja die Herausforderung, die gerade viele Marken machen, die ihr schon vor 8 Jahren gestartet habt, dass die Beziehung auch im Datenkontext ja plötzlich mit den Händlern eine ganz andere ist. Als Hersteller kriegst du ja nicht zwangsweise Daten von deinen Händlern zurück oder wenn, machen andere schon Geschäftsmodelle daraus. Von daher ein spannender Punkt. Und jetzt ist, wenn man sich eure Reise anschaut, ja eigentlich euer Reifegrad schon so hoch, dass du, lieber Johannes, auch ein ganzes Team verantworten darfst, was sich um CRM und um E-Mail-Marketing kümmert.
Genau, also ich sehe das Ganze eigentlich als eine Reise. Ich würde nicht sagen, dass wir irgendwie schon an einem Ziel angekommen sind. Das ist eine kontinuierliche Journey, die wir da machen. Wir lernen immer noch dazu auch, probieren immer wieder neue Sachen aus, bauen neue Use Cases oder fallen auch mal auf die Nase mit irgendeinem Use Case, der nicht funktioniert hat. Aber das gehört auch irgendwie dazu, denke ich, um eben noch besser in dem Bereich zu werden und auch Kunden besser zu verstehen. Als ich damals angefangen hatte, war es eine sehr fragmentierte Tech-Stack irgendwo. Also was ich damit sagen will, ist, wir hatten sehr viele unterschiedliche Systeme, wo die Daten lagen. Und irgendwann waren wir dann an einem Punkt vor 2-3 Jahren, wo wir gemerkt haben, okay, vieles ist ineffizient. Wir haben kein einheitliches Bild vom Kunden. Die Daten werden nicht in einem Ort irgendwie aggregiert und sinnvoll zusammengefasst. Und es war wie auch schwierig dann im Marketing, also ich bin natürlich voll im Marketing und habe immer so ein bisschen diesen Angle, um da eben die Daten gewinnbringend einsetzen zu können für unsere Kampagnen, haben wir gedacht, okay, wir müssen irgendwas ändern. Und
vor allem aber auch technisch und Tech-Stack-mäßig.
Genau, ja, richtig. Ja. Wir haben dann unseren ganzen
Tech-Stack. Aber was war der Pain-Point? Sorry, da darf ich dich jetzt nicht rauslassen. Also klar, es ist ja nicht zwangsweise schlimm, ein verbreitetes Tech-Stack zu haben, wenn es funktioniert. Aber was waren die Schmerzpunkte, die ihr lösen musstet?
Also ich glaube, mit jedem zusätzlichen Tool hat man immer eine zusätzliche Integration. Also es ist grundsätzlich mal irgendwo eine Hürde oder das kann auch gut funktionieren, aber es ist immer eine gewisse Reibungsstelle, sage ich mal. Das muss man auch einfach gut dann sauber aufbauen. Dann hatten wir natürlich mit verschiedenen Anbietern zu tun und vielleicht nochmal, um das auch, was ich eben gesagt habe, zurückzukommen. Die Integration war eben auch nicht reibungslos. Das war sicher mal ein Problem, was uns im Weg stand. Dann wir hatten unterschiedliche Ansprechpersonen, die sich hinter den Tools verborgen haben.
Ja.
Und wir konnten nicht ein...
Komplexität steigt also und so ein bisschen dieses kulturelle Thema. Du musst auch viele Stakeholder dann plötzlich managen.
Ja, genau, ja. Oder wenn wir einen automatisierten Use Case aufbauen wollten, dann ging es eben, dann mussten wir zum einen mit dem Anbieter fürs E-Mail-Template sprechen, dann noch mit dem zweiten Anbieter, um eine Segmentierung zu machen und ein dritter irgendwie für Automatisierung. Oder
damit verlierst du auch Speed.
Ja, genau. Wir haben dann irgendwie einen Case bilden können. Das ist natürlich auch wichtig, dass man irgendwie einen Case baut. Das kostet ja auch Geld, eine neue Integration zu schaffen. Aber wir haben tatsächlich zeigen können, okay, es war jetzt gar nicht mal teurer. Dadurch, dass wir 3 Tools bezahlt haben, haben wir quasi mit den gleichen Kosten letztendlich zu einem Tool, einer Customer-Data-Plattform switchen können, die alle Funktionen für uns abgedeckt hat.
Also ist eigentlich eine radikale Entscheidung, oder? Weil das stelle ich mir schwer vor. Viele haben ja diese Situation, du hast so ein altes Tech-Stack und dann, ich darf ja auch ein paar Firmen beraten und sozusagen so ein bisschen strategischer Advisor sein. Bei vielen habe ich das Gefühl, dass sie zögern, weil never change a running team. Klar sind Schmerzen da, aber wenn man ein Tool auswechselt, im schlimmsten Fall bricht dann das ganze Haus zusammen. Also man weiß, dass es sehr in sich zusammenbrechen kann, wenn man einen falschen Knopf drückt. Das habt ihr aber geschafft zu verargumentieren und aber auch die Sicherheit zu geben, wir kriegen das hin, wir wechseln 3 Tools aus und ersetzen das durch 1.
Genau, also man braucht sicher einen sauberen Case. Man muss auch wahrscheinlich das Management überzeugen in den meisten Fällen, bei den meisten Unternehmen, wie wir es auch tun mussten. Rückblickend würde ich sogar sagen, hey, wir hätten das früher machen müssen, oder? Wir hätten das schon 1-2 Jahre früher machen müssen.
Weil es so viel Mehrwert bringt und euch so viel Freiraum gibt?
Ja, genau. Also ich betone das immer wieder. Also es hat mein ganzes
Team... Ja, ist gut für die Hörer und Hörerinnen auch, weil die so ein bisschen zögern, ne?
Also ich betone das immer wieder. Also es hat mein Team extrem empowered. Das hat uns viel mehr Instrumente an die Hand gegeben, mit denen wir als Marketeer arbeiten können.
Ja.
Das hat viele Prozesse vereinfacht, das hat Dinge effizienter gemacht, das hat uns neue Möglichkeiten eröffnet, neue Opportunities auch, an denen wir immer noch arbeiten. Also wir schöpfen immer noch daraus, aus diesem Pool an neuen Möglichkeiten. 2 Jahre später seit wir diese Customer Data Plattform Bloomreach war das übrigens eingesetzt haben oder implementiert haben. Also wirklich ein riesen Win eigentlich für uns.
Ja, nimm uns mal so ein bisschen mit. Also die ist jetzt 2 Jahre da. Wann habt ihr mal drüber nachgedacht, eine Customer Data Plattform einzuführen?
Wahrscheinlich das Jahr davor haben wir so ein bisschen damit begonnen. Okay, gibt es?
Was hat so den Stein ins Rollen gebracht? So die Schmerzen aus dem Tech-Stack oder gab es so einen Use-Case, den ihr nicht habt umsetzen können?
Es war ein Mix aus verschiedenen Dingen sicherlich. Wir haben uns einfach mehr mit dem Thema befasst irgendwann. Okay, und wie können wir jetzt das lösen? Ja. Und sind erst dann überhaupt auf diese Customer-Data-Plattform, war uns anfangs gar kein Begriff, um ehrlich zu sein. Also das kam erst.
Kennen, glaube ich, viele nicht.
Also irgendwann hat man da mal was gelesen oder hat mal angefangen, ein bisschen zu recherchieren und sich auch vielleicht mal ein paar Plattformen angehört oder angeschaut. Und erst dann wurde uns so wirklich klar, okay, dort, das kann uns irgendwie einen Gewinn bringen. Mehrwert bringen.
Ja, und dann habt ihr angefangen zu sagen, okay, das könnte ein Werkzeug sein. Customer Data Plattform, das Buzzword, das muss man mal hinterfragen, was da drin ist. Und seid ihr das dann selber angegangen? Seid ihr das extern angegangen? Wie waren so die nächsten Schritte? Ich frage dich so sehr, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass viele jetzt gerade bei den Herausforderungen alle nicken, alle Hörer und Hörerinnen, aber dann das Gefühl haben, dass sie nicht wissen, wie sie das Thema ordentlich angehen können und vor allem, wie sie das Projekt lostreten, dass sie noch so ein bisschen hilflos sind.
Also wir hatten den Support sicherlich irgendwo, unser IT hat uns supportet.
Cool, also großer Stakeholder, der wichtig ist.
Richtig, die muss man auf jeden Fall irgendwie mit an Bord holen. Und wir hatten auch den Vorteil, dass wir auf einer Middleware aufbauen konnten, wo viele Daten sowieso schon integriert waren. Und auch der Betreiber oder der Anbieter hinter unserer Middleware, der hat uns eigentlich als treibende Kraft bei der Implementierung unterstützt. Zusammen mit einem Implementierungspartner, der uns von Bloomreach vorgeschlagen wurde. Und die zwei zusammen haben eigentlich geschaut, dass alles sauber integriert wird, dass die Datenströme sauber aufgesetzt werden und. Und klar, man muss sowas immer neben dem Daily Business aufstellen.
Große Herausforderung.
Genau, ich hatte einen Kollegen, der sich dann 100% dem Thema widmen konnte für ein paar Monate, was extrem wertvoll war. Also
aus dem Tagesgeschäft sozusagen rausgeschnitten?
Genau, ja. Das hing auch mit einer organisatorischen Änderung zusammen und so weiter. Also es war Gold wert.
Voller Fokus. Ich glaube, Fokus ist das Wichtigste.
Ja, genau. Auch, dass man das überhaupt innerhalb von ein paar Monaten durchziehen kann. Weil so ein Projekt dauert natürlich ein paar Monate. Ich glaube, letztendlich hat es bei uns dann 4-5 Monate etwa gedauert, vielleicht 6.
Zu implementieren?
Ja, genau. Nur für die Implementierung. Eigentlich, das wäre quasi.
Aber das ist doch eigentlich zügig, weil ihr habt ja Tools ausgewechselt und habt dann sozusagen die Verbindungen wiederhergestellt, die wichtig waren.
Genau. Ja. Nee, wir haben, glaube ich, im Dezember damals Verträge unterschrieben und im Mai sind wir gelauncht. Also im Mai hatten wir schon Warm-up-Phase von unserem neuen E-Mail-Service-Provider. Also haben wir so quasi so innerhalb von 6-7 Wochen nach und nach den ganzen, wir sind einfach mit einem Kanal gestartet, E-Mail.
Ja.
Und haben dann nach und nach die ganzen E-Mail-Versende, Newsletter, automatisierte Sachen rüber geswitcht auf den neuen Anbieter, die neue Plattform, haben Daten initial importiert und so weiter.
Das heißt, ihr verschickt aber nicht mit Bloomreach, sondern ihr schickt Trigger aus Bloomreach an den E-Mail-Provider, der dann wiederum verschickt.
Genau, das ist ein reiner
Aussender.
Ja, ist ein reiner Aussender. Ja. Oder mit dem haben wir nicht persönlich zu tun. Das läuft alles über unseren Partner Bloomreach.
Ja.
Also wir machen diesen ganzen Template-Bau, die Segmentierung, die Journey aufbauen und so weiter. Ja. Passiert alles in Bloomreach.
Ja, die Intelligenz, wenn man jetzt mal so frech ist. Ja, könnte man so sagen.
Das passiert alles in unserer CDP, ja. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Das haben wir uns eben auch damals angeguckt. Okay, es gibt einen Unterschied zwischen reinen CDPs, die nur alle Daten verwalten und integrieren.
Sehr gut, hätte ich jetzt gleich gefragt.
Und manche CDPs, manche Anbieter haben halt noch den Vorteil, dass sie die ganze Marketing-Aktivierung, die Kampagnenaktivierung auch mit drin haben, was es nochmal irgendwie smoother macht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die Erfahrungen anders mal machen hätte dürfen. Also ich kann nicht gut vergleichen, aber Standpunkt heute würde ich sagen, das war wertvoll oder ist immer noch sehr wertvoll für uns, das alles in einem Tool zu haben, dass wir nicht nur die Daten segmentieren und irgendeine Journey aufbauen, sondern auch direkt die E-Mail bauen oder ein SMS schreiben oder irgendeinen anderen Kanal. Also man kann auch noch viele andere Kanäle integrieren, was wir sicher auch noch planen in nächster Zukunft.
Du hast am Anfang so ein bisschen gesagt, du wusstest nicht so sehr, was eine Customer Data Plattform ist und hast dich erstmal einarbeiten müssen, was ja auch fair ist und ich glaube, das müssen viele machen. Wie würdest du in deinen Worten Jetzt bist du schon ein bisschen CDP-Experte und hast das sozusagen einführen dürfen. Wie würdest du deine Definition einer Customer Data Plattform beschreiben?
Ich sage immer so, das Herzstück von unserer Customer Data Plattform ist dieser 360-Grad-View auf den Kunden. Also es hat wirklich von jedem Kunden ein Profil und der bildet halt von A bis Z alle Interaktionen mit dem Kunden ab.
Und die habt ihr auch wirklich dran? Also
genau.
Das habt ihr geschafft, weil da rennen ja alle hinterher.
Genau, also können wir es noch besser machen? Sicherlich. Zum Beispiel, zuletzt haben wir jetzt noch die Retail-Daten integriert.
Ja.
Vorher haben wir jetzt viel nur E-Commerce-Daten gehabt. Ja. Sprich, das sind jetzt nochmal neue Offline-Käufe, ist nochmal ein neues Feld an Daten. Also wir tracken unsere Kunden auf der Webseite. Wir tracken vielleicht, wenn sie sich für einen Account registrieren, dann melden sie sich für eine Newsletter an oder tun ein Produkt in den Warenkorb oder schließen den Kauf am Ende ab. All diese Dinge können sauber in einem Profil getrackt werden. Als Events und zusammen mit ganz vielen anderen Customer-Attributen wie persönliche Anschrift und so weiter. Und diese ganzen Datenpunkte können wir dann schnell miteinander verbinden und irgendwie darauf basierend ein neues Segment bauen für, was weiß ich, alle unsere Kunden, die sich für Kletterprodukte interessieren zum Beispiel.
Was ihr vorher nicht konntet, weil die Daten so verstreut in unterschiedlichen Systemen waren und euch wirklich dieser 360-Grad-Blick gefehlt hat. Ich finde es immer so ein Buzzword, aber es scheint ja bei euch, deswegen kitzel ich da gerade so ein bisschen nach, gut geklappt zu haben, alle relevanten Daten zu haben. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was dran ist? Retail ist dann, also die Kaufdaten aus dem Offline-Bereich, die Online-Kaufdaten, die E-Mail-Marketing-Daten hängen dran.
Ja.
Was ist noch alles so dran? Web Analytics?
Genau, Web Analytics ist das ganze Browsing-Verhalten, also Category angeschaut, Item angeschaut, Produkt in den Warenkorb getan. Was wir jetzt gerade noch hinzufügen, ist die Interaktion mit der Wishlist.
Ja, cool.
Ist auch ein interessantes Feature, oder? Er zeigt uns auch, woran ist der Kunde vielleicht interessiert. Ja. Basierend darauf können wir dann irgendwelche persönlichen Empfehlungen noch bauen. Teils kann man bei uns Produkte registrieren, das ist sicher eins. Wir haben auch so ein Back-in-Stock-Notification auf der Webseite.
Cool.
Das ist
auch mit drin.
Auch was wir mitspeichern. Das gibt uns alles ein etwas einheitlicheres oder umfassenderes Bild vom Kunden letztendlich, oder? Und basierend darauf versuchen wir zu personalisieren.
Ja. Was bedeutet Personalisierung für euch? Sorry, ich frage heute so nach, aber du beantwortest so gut, von daher traue ich mich, weitere Fragen zu stellen.
Okay, ja, also über Personalisierung haben wir auch heute auch in der Konferenz schon viel gesprochen. Ja. Also spannendes Thema. Das kann zum einen mega basic sein oder einfach First Name Personalisierung oder ein Unique Voucher Code oder so weiter.
Ja.
Die Kunst wird sicherlich sein, mehr und mehr in Richtung Individualisierung zu kommen, also viel mehr den Kunden in seiner individuellen Journey zu verstehen. Also wir nennen das Ganze dann Lifecycle Marketing. Das kann man sicher auch anders nennen, aber das ist so.
Ich glaube, die meisten nennen es Customer Journey oder sowas.
Sowas, genau, ja. Also zu verstehen, dass der Kunde ist ja ein Individuum, er befindet sich an einem individuellen Punkt in seiner Journey und das muss man verstehen. Also ist ein neuer Kunde, ist es ein Kunde, der wieder kauft, wie oft kauft er, also was ist auch die Frequenz dahinter, wie wertvoll ist er für mich, wann besteht vielleicht die Gefahr, dass er nicht mehr zurückkommt, nicht mehr wieder einkauft bei mir. Und das auch rechtzeitig zu erkennen, ist, glaube ich, wichtig. Und darauf bauen wir dann auch wieder Use Cases auf.
Ja, also hast du ja gerade sozusagen gezeigt, was Personalisierung bedeutet und was ihr sozusagen auch hands-on da macht.
Vielleicht ein Beispiel, was mir da jetzt auch gerade eingefallen ist, ist im Sinne von Segmentierung oder auch Personalisierung, was wir letztes Jahr viel gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, basierend auf Interessen zu segmentieren. Oder Mammut ist ein Anbieter für verschiedene Bergsportartikel und das kann man sehr schön an den Aktivitäten abbilden, also zum Beispiel Trailrunning oder Climbing oder Mountaineering oder Skiing. Sprich, wir haben uns angeguckt, okay, für welche Produkte interessiert sich der Kunde, basierend auf seinem Browsing-Verhalten, basierend auf seinem Kaufverhalten und so weiter. Und dann versuchen wir ihn in gewissen Segmenten zuzuordnen. Und wir fragen ihn auch im Account zum Beispiel. Er kann selber auch seine Präferenzen definieren. Und das gibt uns so 5, 6, 7 Datenpunkte. Basierend auf dem bilden wir eigentlich ein Segment. Okay, das sind jetzt alle Leute, die sich für Kletterprodukte interessieren. So im größeren Sinne. Ich glaube, sicher spannend wird es dann noch, wenn wir diese Segmente übereinander legen. Es gibt natürlich viele Leute, die im Sommer gerne klettern gehen,
stimmt,
im Winter Skifahren. Sprich, ein Kunde fällt auch in mehrere Segmente, oder ist es nie so schwarz-weiß?
Ist auch sehr generalistisch jetzt erstmal die Segmente,
Genau, ja, total. Und aber wir haben es eben auch testen können und beweisen können, wenn wir segmentieren und eine E-Mail über Kletterprodukte nur an unser Segment verschicken, was sich für Klettern interessiert, dann sind die Click-Rates viel höher, die Open-Rates viel höher.
Kannst du viel individueller ansprechen?
Genau, auf jeden Fall, ja. Ja. Und ich glaube, Individualisierung geht eigentlich noch ein Stück weiter. Oder was ich vorher gesagt habe, ist, dass man versteht, okay, in welchem Punkt in der Journey bin ich als Kunde, dass es eben nicht nur mein E-Mail irgendwie basierend auf meinen Interessen personalisiert wird, sondern auch, okay, wie oft interagiere ich mit der Marke, wie oft bin ich auf der Webseite oder wie oft habe ich schon gekauft, bin ich vielleicht ein sehr loyaler Kunde. Das wird auch immer wichtiger für uns, das zu verstehen.
Ja, die Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast mit diesen großen Segmenten, ist ja, glaube ich, auch für viele noch ein No-Brainer. Jetzt hast du gesagt, du hast 360 Grad. Bloomreach habe ich mir jetzt auch ein bisschen mal angeschaut. Da hast du auch viel weitere Segmentierung und tiefere, dadurch, dass ihr so viele Daten dran habt. Geht ihr dann schon in Detailsegmente rein? Also, ich weiß nicht, ich kenne mich mit eurem Bereich nicht so gut aus, aber kann man irgendwie Klettern nochmal unterscheiden im Sinne von Klettern mit Seil oder ohne Seil? Ist da nochmal eine Segmentierung drin? Gibt es so, nennt man es Microsegments? Hast du da ein Beispiel für?
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Könnte man sicherlich, also im Bereich Klettern würde sich wahrscheinlich anbieten, Sportklettern oder Bouldern. Ja. Kann man noch tiefer rein segmentieren? Ich glaube, man muss immer am Ende gucken, okay, wie groß ist mein Segment noch?
Ja.
Lohnt sich auch der Aufwand, noch ein personalisiertes Mailing aufzusetzen?
Ja.
Oder man versucht, so viel wie möglich zu automatisieren, dass man nicht 10, 15 verschiedene E-Mail-Templates manuell bauen muss, sondern viele Elemente einfach automatisiert oder irgendwelche automatisierten Produktempfehlungen, die dann nur noch auf der Nischenkategorie basieren zum Beispiel.
Jetzt hattest du heute ja auch Zahlen mitgebracht. Ich weiß nicht, wir müssen, glaube ich, nicht genau über die exakten Zahlen sprechen, aber da habt ihr was getestet?
Das war ein Beispiel, wo wir eigentlich das Interesse an Footwear, also an Schuhen letztendlich getestet haben und geschaut haben, welche Kunden sprechen an auf dieses Thema.
Ja.
Und dort haben wir eben am Ende einen AB-Test gemacht und wirklich klar zeigen können, unser Segment Footwear interessiert sich viel mehr dafür, kauft am Ende viel mehr, spricht viel besser auf diese Kampagne an.
Wenn du die Leute vorher segmentiert hast, das heißt für eine Customer-Data-Plattform, sprechen wir auch mal von First-Party-Daten und Third-Party-Daten, das waren jetzt schon Kunden, die für euch nicht zwangsweise unbekannt waren, also Bestandskunden.
Ja, genau, aber selbst wenn ich einen Erstkäufer habe, der vorher schon viel sich mit meiner Webseite beschäftigt hat oder auch das ganze Klickverhalten aus vorherigen Newslettern haben wir alles einfließen lassen in diese Segmentierung. Also es muss gar nicht jemand sein, der schon mal gekauft hatte. Es hat trotzdem funktioniert.
Okay, spannend. Dadurch, dass du die Daten zusammenfügt und der Kunde, der online eben drauf war, diesen Kundenprofil habt ihr schon oder dieses Visitor-Profil, das ist ja nicht kein Kunde, sondern eher Besucher.
Genau,
und darauf
Vielleicht was anderes, was wir auch probiert haben in den letzten Jahren, ist mehr basierend auf den Mindsets. Das ist immer noch ein sehr schwieriges Thema, finde ich, vor allem aus...
Ich muss mich abholen, Mindset, was das ist.
Mindset ist so ein bisschen, wir haben versucht, unsere Kunden zu segmentieren, basierend auf deren Mindset. Also sehen sie sich eher als Athleten oder eher so als Hobbysportler oder so als, ich gehe mal kurz Gassi mit dem Hund oder und brauche dafür eine Regenjacke.
Ja.
Also da gibt es in dem Sinne sehr, sehr unterschiedliche Kunden, sage ich mal. Das ist ein extrem spannender Bereich. Da haben wir mit mehr so auf qualitativen Analysen so erste Segmentierung gemacht und auch beweisen können, okay, wir haben dann auch Content zum Beispiel spezifisch für Kunden erstellt, der mehr so in die Schiene Athlet geht und mehr so Content, okay, das ist jetzt nicht so performance-driven, und wirklich beweisen können, okay, da muss was dran sein. Aber es ist extrem schwer, das anhand von Datenpunkten Facts zu machen. Also jetzt nur mal das Browsing-Verhalten, das Kaufverhalten lässt jetzt noch keine Rückschlüsse darauf zu.
Ja.
Aber es war super spannend.
Ja.
Also auch jemand, nur weil er sich für Klettern interessiert, heißt nicht, dass er die gleichen Ambitionen hat.
Nee, ist ein cooler Punkt, und der hat natürlich auch wieder eine andere Bezahl- oder Investmentbereitschaft. Ja, oder? Weil der das profimäßig macht, der ist natürlich eher bereit, mehr Geld für sein Equipment auszugeben und kauft vielleicht auch öfters ein. Also ist Retention so ein Thema für euch?
Ja, sicher auch. Tatsächlich ist es so, dass wir gesehen haben, dass selbst Kunden, die es nur so hobbymäßig betreiben, haben unter Umständen auch viel Geld. Wir haben gerade letztes Jahr im Sinne von Retention viele Kundensurveys gemacht, Kunden sogar interviewt und eben festgestellt, selbst der Nicht-Profisportler kauft unter Umständen auch sehr viel ein. Das war auch sehr spannend für uns.
Weil eure Klamotten sind ja auch cool und langlebig.
Genau, auf jeden Fall. Ja, genau. Und um nochmal auf den Punkt, genau, Retention wird auch immer wichtiger für uns. Also in dem Bereich beschäftigt sich mein Team auch extrem viel. Das ist auch sehr wichtig für unsere ganze Organisation. Also wir haben auch so eine Art Projektgruppe im ganzen Unternehmen etabliert, um ja auch die wichtigsten Stakeholder gleich mit abzuholen. Okay, wie können wir das Thema Retention sinnvoll angehen? Das hat eben auch Touchpoints in viele Bereiche rein. Also klar, du brauchst die Daten, brauchst irgendwie die Analytics oder Consumer Insights mit an Bord. Dann brauchst du aber auch Stakeholder im E-Commerce-Bereich zum Beispiel und eben auch im Bereich CRM. Und um gleich von vornherein alle Interessen und Needs an einen Tisch zu holen, haben wir wie diese Projektgruppe etabliert letztes Jahr und beschäftigen uns seitdem mit dem Thema Loyalty, Kundenbindungsprogramme. Und das ist mega spannend. Das ist sicher was wir auch in der Zukunft mehr aufbauen wollen noch oder noch mehr verbessern wollen. Also wie können wir eben auch Kunden längerfristig an uns binden, weil klar, die Journey von einem Kunden hört nicht auf nach einem Kauf, oder? Dann haben wir ihn acquired, also dann ist erstmal Lead Acquisition fertig. Ja. Aber wie können wir ihn dann auch halten? Also wie können, gerade wenn wir seine Experience sehr individualisieren, das hilft dann unglaublich dabei, denke ich, oder auch eine emotionale Bindung aufbauen zu Kunden. Das funktioniert bei uns im Bergsport natürlich sehr gut, oder wir haben viele Athleten-Stories. Wir hatten letztes Jahr ein sehr cooles Event mit den Mammut Mountain Days. Das war ein Event für Endkunden, wo wir die eingeladen haben nach Zermatt. Dreitägiges Event. Du hast als Kunde dann die Aktivitäten selber wählen können, ob du nun eine Gletscherwanderung machen willst oder klettern wolltest oder so. Zusammen auch mit unseren Athleten, Ambassadors und so. Das war ein mega spannendes Event. Wir haben sehr, sehr positive Resonanz auch zurückgekriegt von den Kunden. Und all das hilft, um diese Kundenbindung aufzubauen, glaube ich, was immer wichtiger wird, oder? Also grundsätzlich Acquisition wird immer teurer.
Definitiv.
Überall sehen. Ja. Und sprich, darum wird auch, glaube ich, der ganze Bereich Retention immer wichtiger für alle Brands und Retailer, denke ich.
Ja, du sagst es. Also ich merke es auch immer bei mir, oder vielleicht kann jeder Hörer und Hörerin jetzt mal in sich gehen. Ich glaube, dieses so ein ganz Grundthema, jetzt immer sehr psychologisch unterwegs, aber so Anerkenntnis zu bekommen, wertgeschätzt zu werden, individuell angesprochen zu werden, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und nur auf psychologisch und unterbewusst nehmen wir Marken, die uns personalisieren, doch schon besser wahr.
Auf jeden Fall, du sprichst einen Punkt an, den wir auch kennengelernt haben letztes Jahr tatsächlich in diesen Interviews mit Kunden. Die Wertschätzung gegenüber dem Kunden, dass er loyal ist, ist extrem wichtig. Ist wie eines der zentralsten Elemente im Bereich Retention. Also ich muss meinem Kunden zeigen, dass ich ihn appreciate als Brand und eben anerkenne, dass er häufig bei mir einkauft, dass er immer wieder zum Kanal zurückkommt und auch immer wieder zur gleichen Marke und so weiter. Das ist extrem wichtig. Wenn wir ihm diese Anerkennung zeigen, dann geben wir ihm die Appreciation.
Ja, jetzt haben wir viel über First-Party-Daten und Aktivierung dazu gesprochen. Hilft euch auch eure CDP, um neue Kunden zu bekommen?
Ja klar, man kann unterschiedlichste Use-Cases aufbauen eigentlich. Also wir haben so die klassischen Layer oder auf der Webseite, um sich für Newsletter anzumelden. Das ist mal das eine. Was sehr gut bei uns funktioniert hat, ist vor Kampagnen wie ein Black Friday oder ein Sale oder so auf der Webseite einfach zu sagen, hey, melde dich für den Newsletter an oder werde Member und du bist der Erste, dem wir davon erzählen, wann der Sale losgeht. Und da muss man dem Kunden
so, nicht so ein Secret Sale und sowas. Genau. Ja. Okay, cool.
Oder einfach
auch wieder Anerkennung. Access. Auch wieder VIP-Thema. Ja, okay.
Genau, auf jeden Fall. Der rote Faden. Ja. Und man kann auch eben Ads schalten. Das ist dann auch so ein Plugin, auf was wir integriert haben auf der CDP. Das heißt, wir können direkt ein kleines Formular, eine kleine Lead-Ad auf Facebook schalten oder Meta. Und die Daten laufen direkt sauber ein in unsere Plattform, können direkt ein Double Opt-in triggern. Ja.
Ihr nutzt es jetzt nicht zwangsweise zur Akquirierung direkt von Neukunden für irgendwie, um Zielgruppen besser anzusprechen, sondern eher schon der First Touch muss auf der Webseite stattgefunden haben und dann fängt an, dass die CDP wirklich mit den Daten arbeiten kann.
Genau, wir brauchen eine erste Interaktion mit dem Kunden, glaube ich, die wir erfassen.
Auf der eigenen Plattform,
genau,
um First Party zu sein.
Ja, richtig, dass wir die sauber tracken und abbilden. Und ein E-Mail-Consent ist natürlich extrem wertvoll, weil wir ihn dann ansprechen können und irgendwann quasi auf einen ersten First Purchase hinarbeiten können mit irgendwelchen CRM-Aktivierungen.
Habt ihr noch andere Use Cases umgesetzt, außer jetzt in Richtung Personalisierung und Retention? Wenn nein, warum habt ihr sozusagen den höchsten Mehrwert da gesehen?
Also, nee, wir haben eigentlich Use Cases in unterschiedlichen Bereichen aufgesetzt. Ich unterscheide mal ganz gern zwischen irgendwelchen kommerziellen, sales-getriebenen, automatisierten Use Cases und dann mehr so Sachen, die, da geht es mehr um Subscriber Engagement, vielleicht auch Subscriber Lifecycle, wie aktiv ist denn mein Newsletter-Empfänger noch, klickt er noch, öffnet er noch, also auch so, wird er irgendwann lapsing, auch so Journeys, die rechtzeitig darauf
andocken. So Churn-Prediction-mäßig.
Ja, genau. Ja.
Okay, cool.
Oder auch so individuelle Strecken für Leute, die sich für mein Member-Programm anmelden oder für einen Account machen auf der Webseite. Solche Sachen sicher auch, ja.
Das heißt, die CDP setzt ihr schon als so das zentrale Werkzeug ein, Kunden ab dem ersten Touchpoint, Besuch der Webseite bis hin zum Kauf und Wiederkauf gut und personalisiert zu bespielen.
Genau, und anfangs ist es ja sogar nur ein anonymer Kunde, der auf unserer Webseite landet,
Besucher.
Den tracken wir, ein ganz normaler Besucher, erstmal anonym. Und erst in dem Moment, wo er uns seine Daten übergibt, das kann ein Kauf sein, das kann eine Newsletter-Anmeldung sein, erst in dem Moment können wir ihn wirklich identifizieren, oder? Und dann wird es auch einfacher, oder macht er vielleicht noch einen Account, ist eingeloggt und so weiter, und dann ist es einfacher, die Daten miteinander zu verknüpfen, um mehr so ein einheitlicheres Kundenbild zu schaffen.
Ja, wenn du so einen roten oder einen schwarzen Strich unter das CDP-Projekt machen müsstest, war es erfolgreich?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. An was würdest du es messen?
Wir sehen es an der ganzen Performance von unseren E-Mail-Kampagnen. Wir haben den Share of Automated E-Mail-Traffic extrem steigern können. Und das ist wie ein Use Case, den man einmal aufbaut und dann läuft das einfach, oder?
Wieso? Irgendjemand hat mal gesagt, wie so eine Rente. Du baust ja eigentlich so eine dauerhafte Rente für die Zukunft auf, ne?
Genau, ja. Und man kann es sicher auch daran messen, dass wir mehr Kunden öfters wiederkaufen bei uns, dass wir die längerfristig binden können, oder? Die ganzen Use Cases zielen darauf ab, dass man die Kunden enger an einen binden kann. Daran kann man es sicher messen. Und dann die Datenbank ist sicher größer geworden und so weiter, ja.
Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen, was sind so die Themen, die ihr jetzt bald angehen wollt?
Also der ganze Bereich Marketing Automation ist immer noch nach wie vor sehr wichtig für uns und auf den wollen wir auch weiter setzen und das weiter
ausbauen. Also den weiter ausbauen, den du gerade...
Genau, weiter ausbauen, auch vielleicht die Journeys noch stärker personalisieren.
Ja.
Ich stelle mir da immer sowas vor wie eine Welcome-Flow muss nicht der gleiche für alle sein, oder?
Ja,
der,
guter Punkt.
Basierend auf deinen Interessen können wir den schon personalisieren und vielleicht, wenn wir eh schon wissen, dass du dich mehr für Kletterprodukte interessierst, dann personalisieren wir das Ganze daraufhin schon.
Ja.
Und dann das ganze Thema Customer Retention, Kundenbindungsprogramme, das ist ein Schwerpunkt für die nächsten 1-2 Jahre sicherlich und auch wahrscheinlich darüber hinaus.
Spannend, also ich glaube,
Was mir gerade noch einfällt, ist auch zusätzliche Kanäle. Also auch, dass wir den Kunden über mehrere Touchpoints besser abholen können und auch, dass sich das im Orchester, wie man es immer so schön sagt, auch sinnvoll ergänzen kann über weitere Kanäle. Also da denken wir dann an Sachen wie WhatsApp oder SMS oder vielleicht auch einen Weblayer auf der Webseite, der dir nochmal, also über eine E-Mail, wenn man sich angemeldet hat, kriegt man immer seinen persönlichen Welcome-Code. Warum nicht den jetzt in einem Weblayer bei dem nächsten Besuch auf der Webseite nochmal direkt den Kunden anzeigen, so als Reminder, hey, den hast du noch nicht eingelöst und dann spart man ihm sogar den Weg zurück ins Postfach, um den dann die E-Mail wieder raussuchen und da kopieren und so, dass man da ihn einfach ein Stück weit auch abholt, entgegenkommt.
Auf vereinfachste Shopping, ein guter Punkt.
Also weitere Kanäle sicher aufbauen und eben auch sinnvoll miteinander ergänzen, also der eine will vielleicht gar kein E-Mail und ist besser ansprechbar auf ein SMS oder so.
Ja. Johannes, wenn ich das Gespräch jetzt so ein bisschen zusammenfassen würde, würdest du sagen, Customer Data Plattform war für die Integration war für euch ein Erfolg, weil ganz stark sozusagen von unterschiedlichen Tech-Stack auf einen Anbieter für Customer Data Plattform und ihr nutzt jetzt gerade verstärkt die Customer Data Plattform, um mit Marketing Automation Maßnahmen, also individuelle, automatisierte oder personalisierte auf einen Segment Ansprache von einem sozusagen unbekannten Besucher bis hin zum Käufer und dann auch Wiederkäufer zu bringen. Das ist so richtig, oder?
Genau, absolut, ja. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
Ja. Vielen Dank. Was würdest du Leuten nochmal abschließend raten, bevor ich meine zwei Fragen, die ich immer sozusagen Gästen stelle, mitgeben? Wenn du jetzt nochmal sozusagen den letzten Satz sagen darfst zum Thema Buzzword CDP und deinen Sachen, die du verantwortest.
Also ich glaube, es lohnt sich einfach auch, es lohnt sich, ein Ziel zu definieren und zu gucken, ob man mit dem bestehenden Tech-Stack dann noch hinkommt und sonst auch mutig zu sein und das mal abzulösen, auch mal Alternativen anzuschauen. Und also wer noch keine CDP hat, das war ein Game-Changer für uns sicherlich. Das kann ich voller Überzeugung sagen, ja.
Ja. Und dadurch, dass du auch definiert hast, was für dich eine Customer-Data-Plattform ist, ist kein Buzzword, sondern verbirgt sich auch sozusagen was dahinter und du kannst erklären, was es war. Ja?
Ja,
wer den Podcast jetzt zum ersten Mal hört, hat die Chance, auf Apple Podcasts und Spotify zu gehen und ihn zu abonnieren und zu bewerten. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten, lieber Johannes, würde ich dir meine zwei Fragen stellen, die ich jedem Gast stelle oder jeder Gästin. Was machst du privat noch mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data-Game geben?
Ja, sehr, sehr witzige Fragen. Privat beschäftigen mich Daten vor allem in der Hinsicht, wenn ich jetzt irgendwie was einkaufen möchte oder was einen neuen Beamer kaufen will oder so. Ja. Ich bin jemand, der extrem viele Produktvergleiche sich anschaut, auch Produktreviews sich durchliest. Ich bin wenig ein Impulskäufer, verbringe manchmal Monate, um wirklich das perfekte Produkt für mich zu finden. Wahrscheinlich zum Leidwesen von vielen Brands oder so. Da müssen mich die Fakten am Ende überzeugen. Ähnliches Verhalten habe ich auch, wenn ich irgendwie meinen nächsten Urlaub plane oder so.
Okay, das heißt, du bist sehr strukturiert und hast ein methodisches Vorgehen und das würdest du sozusagen im Privaten sagen.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Filmtitel?
Das ist nicht so einfach. da würde mir einfallen, in Anlehnung vielleicht an eine große Mammut-Kampagne, würde ich, glaube ich, meinem ganzen Data-Game oder Data-Handling Rise with the Mountain als Filmtitel geben. Grundsätzlich glaube ich an Daten, das ist ein Riesenberg und um nochmal die Analogie weiterzuführen, meistens kommt nach dem Gipfel ein weiterer Gipfel in den Bergen und das ist ein Berg, der kann einen challengen oder die Daten können einen challengen, aber in der Regel wachsen wir, sowohl die Firma als auch jeder Arbeitnehmer wächst an den Daten und an den Erkenntnissen, die wir gewinnen aus den Daten und können grundsätzlich immer einen Mehrwert schaffen, glaube ich, und Use Cases aufbauen darauf und einen Value schaffen für das Unternehmen, aber auch vor allem für die Kunden.
Ja, lieber Johannes, vielen, vielen Dank für die Folge.
Danke auch, ja.